herzlich willkommen bei Arbeiterkind.de, der Podcast. Wir sind heute wieder mit einer neuen Folge dabei. Wir sind auch im neuen Jahr angekommen. Auch 2024 wollen wir gerne wieder einmal im Monat eine Geschichte von einem Arbeiterkind für euch vorstellen und so auch heute. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie Zeit hat, uns ein bisschen zu erzählen, was sie macht, was sie studiert hat, wie ihr Werdegang war und was da alles passiert ist. Wie sie mit Arbeiterkind verbunden ist, das wird sie uns heute selber erzählen. Bei mir ist heute Stefanie Simonetti. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist.
Hallo Alexandra, freut mich, dass es geklappt hat. Sehr gerne.
Ja, ich freue mich auch total, denn wir werden später darauf zu sprechen kommen, dass du mit Arbeiterkind.de auch schon recht lange verbunden bist. Und wir haben im letzten Jahr im Zuge einer Veranstaltung, bei der du auch für uns mitgemacht hast, ein bisschen länger gesprochen. Und ich habe ganz schnell gedacht, Mensch, irgendwie, das ist so spannend alles. Stefanie muss ich unbedingt in den Podcast einladen und freue mich deshalb sehr, dass du jetzt Zeit hast und dass wir die Möglichkeit gefunden haben. Erzähl doch einfach mal selber, Stefanie, was machst du gerade? Was ist aktuell dein Job? Ja, was sind da die Aufgaben vielleicht auch ein bisschen, die du hast? Denn ich weiß, als du es mir das erste Mal gesagt hast, dachte ich so, weiß gar nicht, ob ich mir da richtig was drunter vorstellen kann. Erzähl mal.
Sehr gerne. Ja, was mache ich aktuell? Diese Position schimpft sich, salopp formuliert, Area Manager. Man kann das auf Deutsch formulieren, Vertriebsleitung. Das heißt, ich und Kollegen sind dafür verantwortlich, jetzt in meinem Fall oder in unserem Fall, ich arbeite für einen Waggonvermieter, Waggons zu vermieten, und ich bin zuständig für die geografische Eingrenzung, sage ich jetzt mal, Frankreich, Italien und Spanien. Das heißt, was wir machen oder was meine Mitarbeiter machen, ist zum einen potenziell neue Kunden zu akquirieren, beziehungsweise auch das, was wir als Bestandskunden haben, auch entsprechend operativ dann im Tagesgeschäft zu begleiten.
Das klingt auf jeden Fall erstmal nach einer großen Aufgabe. Hatte ich nämlich schon, als du es mir das erste Mal erzählt hast, und dass ich dachte, boah, das hört sich auch irgendwie nach super viel Verantwortung und vielen Mitarbeitern an. Und das ist ja auch eine leitende Position. Und du hast da, glaube ich, schon relativ viele Leute auch, die du ja durch deinen Arbeitsbereich auch durchführst, ne?
Das sind insgesamt 7 Leute, die wir am Standort in Paris haben. Gleichzeitig betreue ich den Standort Paris auch in der Geschäftsleitung. Das heißt, ich bin eingetragen als Geschäftsführerin zusammen mit 2 Kollegen, die allerdings nur Deutsch und Englisch sprechen können. Ich bin die einzige in der Dreierkonstellation an Geschäftsführern, die auch Französisch kann. Das heißt, wir haben natürlich auch mit französischem Arbeitsrecht zu tun. Wir haben mit Betriebsstättenverordnungen etc. logischerweise auch auf Französisch zu tun, mit Steuerprüfungen auf Französisch. Es ist breit gefächert, ja, ist verantwortungsvoll, wobei ich aber auch sagen muss, man wächst da tatsächlich rein. Respekt vor der Aufgabe darf man, glaube ich, immer haben, egal wie groß oder klein die Aufgabe ist. Angst eher nicht, sag ich mal. Die ist dann eher hinderlich, und es ist aber schon auch so, muss ich jetzt auch für mich sagen, auch in meiner Firma beziehungsweise bei meinem Arbeitgeber, dass es auch in der Position durchaus so ist, dass man sich auch gegenseitig unterstützt, ein Stück weit auch Coach, Tipps gibt, vielleicht so rum das auszuprobieren oder so rum. Und ansonsten ist es schon auch so, Erfahrung macht alles. Das heißt, was hat schon mal funktioniert? Logischerweise, dabei bleibt man dann auch, beziehungsweise testet dann anhand auch seiner Erfahrung im Endeffekt auch im Zweifel neue Wege.
Und also wenn ich mir jetzt vorstelle, was du gerade so beschrieben hast, auch die Bezeichnung deiner Position, das ist ja wahrscheinlich nichts, wo du vor vielen Jahren gesagt hast, das ist mein Traumjob und den möchte ich irgendwann machen, sondern oft ist es ja so ein Weg, wo man auch verschiedene Stationen hat, auch beruflich vielleicht. Und ich habe mich natürlich auch direkt gefragt, aus welchem Studienbereich kommt man? Also vielleicht magst du in der Kombination dann jetzt damit nochmal kurz erzählen, was hast du überhaupt eigentlich studiert und mit welchem Wunsch, Studien- oder Berufswunsch bist du vielleicht gestartet ins Studium?
Sehr gerne. Gestartet bin ich mit dem mit der damaligen Bezeichnung hieß das, das ist ein Fachhochschulstudium gewesen in Pforzheim. International Business hieß das. War ein Doppeldiplomprogramm, das heißt, das Grundstudium inklusive das fünfte Semester, da musste ich Teile vorziehen, waren quasi in Pforzheim und danach ging es nach einem Praktikum, was bitte gerne im Ausland stattfinden sollte, nach Paris an die ÖCE, das ist die École Supérieure du Commerce Extérieur, das ist die Kooperationshochschule gewesen und habe dort im Endeffekt das Hauptstudium absolviert inklusive meiner Diplomarbeit auf Französisch geschrieben. Ich habe mir die dann ein paar Jahre später nochmal durchgelesen und habe mich gefragt, wie ich das geschafft habe. Aber wie das so ist mit Sprachen, wenn man täglich damit konfrontiert ist, dann bringt das tatsächlich auch die Übung mit sich und hatte als eine der wenigen auch ausländischen Studierenden 18 von 20 Punkten für die Diplomarbeit, wo ich damals tatsächlich echt stolz war, für kein Native zu sein, dann doch von der Punktzahl her so weit oben zu sein. Ich war immer schon eher im Transport- und Logistikbereich zu Hause. Ich habe ein Praktikum bei Lufthansa Cargo gemacht, in der Schweiz damals, und habe eigentlich immer zunächst damit geliebäugelt, auch in der Luftfahrt Fuß zu fassen. Dann kam die Finanzkrise 2008, beziehungsweise fing ja schon auch deutlich eher an. Und nach dem Doppeldiplomstudium habe ich mich dann gefragt, was mache ich jetzt auch damit? Habe festgestellt, dass viele Firmen gar nicht so viel mit diesem Doppeldiplomprogramm anfangen können oder überhaupt auch seinerzeit mit einem Studium im Ausland, also mit einem Semester ja, aber auch so ausländische Titel und so weiter, hat sich zum Glück in der Zwischenzeit für meine Begriffe, finde ich, dann doch einiges zum Positiven gewandt. Habe mich, weil es eben ein Fachhochschulstudium war, dann dafür entschieden, noch einen Master zu machen an der Uni. Ursprünglich komme ich vom Bodensee und habe dann beschlossen, okay, ich mache das Masterstudium in Economics an der ZU, an der Zeppelin University in Friedrichshafen, sodass ich im Endeffekt nochmal zu Hause eingezogen bin für 2 Jahre. Und habe dann da das Masterstudium gemacht. Und innerhalb des Masterstudiums bin ich dann zur Friedrich-Naumann-Stiftung gekommen. Ich habe ein Stipendium bekommen. Zum Glück an der Stelle. Auch das hat für meine Entwicklung durchaus seinen Beitrag geleistet, muss man ganz klar sagen. War innerhalb des Masterstudiums auch nochmal für ein Trimester in Südafrika, um einfach auch nach dem Französisch nochmal meine Englischkenntnisse ein bisschen aufzupolieren. Und bin dann nach dem, ich sag mal, Masterstudium aus Versehen an den Bahnbereich gekommen durch ein Trainee-Programm bei der Rail Cargo Austria. Das ist der Güterverkehrsbereich der ÖBB, das DB Cargo Pendant, kann man sagen, in Deutschland. Hab in Wien gearbeitet und habe mich am Anfang mit der Branche tatsächlich echt schwer getan, weil die schon sehr, auch vom Altersdurchschnitt her, alt unterwegs ist. Es ist heute ein bisschen besser geworden, als ich meinen Job 2009 in Wien angetreten habe. Sehr antiquiert, ne, von den, ich sag mal, Arbeitsvorstellungen oder auch von der Kommunikations- und Arbeitsweise gewesen, im Sinne von, das haben wir schon immer so gemacht und warum sollen wir es anders machen? Als Frau dann noch mal mehr, weil es schon eine sehr männerdominierende Branche war und auch noch immer ist, fairerweise. Hab dann nach 2,5 Jahren da in Anführungszeichen mein Handtuch geworfen, eigentlich nicht, aber nachdem ich mit dem Vorstand nicht warm geworden bin, für den ich hätte arbeiten sollen als Vorstandsassistentin, bin ich dann nach Hamburg umgezogen. Habe einen Ausflug in die Beratung gemacht für 5 Jahre. Und da war es am Ende ein bisschen für mich schon so zu sehen, okay, habe ich Lust, das noch 30 Jahre zu machen in dem Sinn? Es hat sich da dann auch eher eingestellt, es ist immer das Gleiche gewesen. Ob mir das dann für die weiteren Jahre noch so viel Spaß macht oder gemacht hätte, war ich mir zu dem Zeitpunkt nicht sicher und habe dann gesagt, gut, okay, ich suche mir nochmal was Neues. War dann eher wieder ein Zufall, dass ich auf meinen jetzigen Arbeitgeber gestoßen bin, weil eigentlich wollte ich nicht unbedingt wieder zurück in die Bahnbranche. Diesmal ist es ein Waggonvermieter, das heißt schon nochmal einen anderen Aspekt. Mir hat sicherlich auch die Bahnerfahrung an der Stelle geholfen, weil die haben die Kollegen, die auch schon sehr lange beim Vermieter sind, eher weniger. Ja, und bin da noch immer glücklich und zufrieden. Es ist auch nach Jahren noch immer nicht langweilig, auch wenn ich mir das habe überhaupt nicht vorstellen können, ganz am Anfang, dass das ein Job ist, den man so lange machen kann und es ist immer wieder was Neues. Und ich glaube, das ist das, was am Ende wichtig ist, dass es Spaß macht und dass es einen bei Laune hält, dass es einem Möglichkeiten gibt, immer wieder was dazuzulernen, immer wieder was anderes zu sehen auch. Und deswegen ist es auch für mich immer wichtig gewesen, was mit Menschen zu machen. Weil ich unterschiedliche Charaktere habe. Ich habe es mit unterschiedlichen Charakteren zu tun, egal ob intern oder auch beim Kunden. Und das in der Kombination ist im Endeffekt für mich der heutige Job aktuell genau richtig.
Ja, mir geht es immer so, wenn ich gerade auch jetzt in diesen Podcast-Gesprächen den Leuten zuhöre, wenn sie so über ihren Werdegang erzählen und dann oft, so wie du es jetzt gerade auch gemacht hast, eigentlich vom Studium bis zu dem Tag, wo man heute steht, dass sich das ganz oft so anhört, oh Wahnsinn, dann ist sie da so durchgaloppiert und dann dies noch gemacht und im Ausland gewesen und der nächste Job und eben nach Wien gezogen und dann zurück. Das ist natürlich immer nicht alles so in dem in der Geschwindigkeit und dem Drive, wie man das dann oft in der Kürze, in der Zusammenfassung erzählt. Deswegen vielleicht gehen wir noch an die eine oder andere Stelle mal kurz rein, beziehungsweise einmal auch ganz kurz an den Anfang. Vielleicht nochmal zur Studienentscheidung. War klar für dich immer, du möchtest studieren? Oder war das auch bei euch zu Hause so ein Thema, Stefanie soll mal studieren? Oder war das eher was, was auch neu war? Denn du warst ja auch die Erste in deiner Familie, die studiert hat.
Genau, ich war die Erste. Nein, für meine Eltern war das nicht klar. Für meine Eltern war immer die Prämisse, die beiden Kiddies, ich habe noch einen jüngeren Bruder, 4 Jahre, die sollen das machen, wobei sie Spaß haben. Und wenn das in Anführungszeichen nur, und das nur ist tatsächlich an der Stelle, ist es einfach nicht richtig, auch von der Wertung her, wenn es eine Ausbildung zunächst ist oder ist, die einen glücklich macht, ja, dann ist es das. Aber sie haben auch immer gesagt, sie unterstützen uns bei allem, auch in der Schule, auch wenn sie selber im Endeffekt das Bildungsniveau nicht haben. Auch mit Lernbegleitung und so weiter, wenn wir das wollen. Und das ist, so sind wir groß geworden, würde ich im Nachhinein sagen, auch genau richtig so. Sie haben uns immer versucht zu unterstützen. Nicht nur versucht, sie haben uns unterstützt. Wenn man jetzt so vom Werdegang sieht, das eine ist die Unterstützung, die man logischerweise von den Eltern kriegt. Dann gehört auch ein Freundeskreis dazu. So dass im Endeffekt auch das an Potenzial, wenn man das jetzt so von Weitem betrachten möchte, halt auch ausgeschöpft werden konnte. Dass es Pforzheim wird, so habe ich am Anfang gedacht, Himmel, Herrgott, was ist das denn? Ich habe mich in Mannheim beworben und ich glaube in Berlin auch noch, die hatten das seinerzeit auch. In Pforzheim musste ich noch eine Aufnahmeprüfung machen, das war damals so oder so der Fall, egal welchen Notendurchschnitt du mitbringst. Das hat ein Stück weit aber trotzdem eben auch, dass Mannheim oder auch Berlin nichts geworden ist, damit zu tun, dass ich in Anführungszeichen nur einen Abi-Durchschnitt von 2,3 oder 2,4, glaube ich, hatte. Ich habe nach der Grundschule, bin ich erst auf die Realschule gegangen, weil eine meiner Grundschullehrerinnen mich nicht mochte und hat mir deswegen eine zweite 3 verpasst und damit hatte ich keine Gymnasialempfehlung. Das heißt, erst auf der Realschule, habe mich dann da ab Klasse 8 ungefähr oder ab Klasse 7 eigentlich gelangweilt, war aber immer auch ein Stück weit noch zu ängstlich, um alleine quasi aufs Gymnasium zu wechseln. Das war schon auch nochmal was Neues. Habe das dann nachher in der 9. erst gemacht mit einer Freundin zusammen. Das war für den späteren Abischnitt allerdings zu spät. So, weil das, was mir gefehlt hat an Wissen im Endeffekt, um da mitzukommen, dann gleich in der 10. Klasse, war tatsächlich 1 bis 2 Jahre zu spät. Hätte ich das vorher gemacht, dann wäre wahrscheinlich der Notendurchschnitt besser gewesen. Weil das Niveau ist schon ein anderes gewesen. Ist immer noch gut. Also wenn man sich das Gesamtpaket anguckt, bin ich echt noch ziemlich gut quasi unterwegs gewesen. Aber ich musste auch 1 Jahr Französisch im Endeffekt schon auf der Realschule nachholen, damit ich mit dem Stoff mitkomme ab Klasse 10. Also ich war schon immer ehrgeizig. Und das bin ich auch noch immer. Da passt, glaube ich, dann grundsätzlich auch so ein bisschen der Vertrieb dazu ein Stück weit, weil auch da muss man dranbleiben, man muss am Kunden bleiben, damit das Ganze zum Fliegen kommt. Und man muss schon auch der Überzeugung sein, dass man gut ist und dass man was kann. Das gehört ein Stück weit mit dazu. Fortem, wie gesagt, ist es dann eher, ja, ich sage jetzt mal, durch Zufall geworden, nicht weil ich unbedingt an diese Hochschule wollte und die Stadt, naja, ist auch nicht gerade die schönste in Deutschland, muss man fairerweise dazu sagen, und war sie damals schon mal gleich gar nicht. Aber am Ende tatsächlich auch mit dann der Möglichkeit, nach Frankreich zu gehen, war es dann schon das Richtige. Ich habe noch einen Leistungskurs gemacht, also zu unserer Zeit gab es ja im Abi noch Leistungskurse und Grundkurse, schimpfte sich das. Leistungskurs Biologie und Französisch gemacht. War den Lehrern geschuldet und auch die Überlegung, okay, wo habe ich Lust zu, im Endeffekt auch mehrere Stunden in der Woche fachlich zuzubringen. So, und war dann die Kombination, naja gut, und dann, so wie eben auch deine Frage war, dann steht man irgendwann vor der Frage, okay, was machst du denn jetzt eigentlich damit? Und ich habe schon immer gesagt, okay, Sprachen an sich ist was, was mir liegt, wo ich Lust zu habe. Aber ich wollte nicht nur Dolmetschen machen, weil das war für mich damals quasi die Alternative. Und da war ich für meine Begriffe nicht gut genug für, auch in der Sprache. So, und dann bleibt dir ehrlicherweise, wenn du sagst, okay, du willst was mit Fremdsprachen machen oder auch mit deinem Französisch jetzt wie in meinem Fall ein bisschen mehr, dann bleibt eigentlich fast nur BWL mit Sprachen übrig, fairerweise. Ist, glaube ich, heute noch ein bisschen anders. Naja, und so habe ich dann im Endeffekt angefangen zu gucken, okay, was bieten Hochschulen eigentlich an? Wie läuft es? Und was bin ich für ein Typ? Will ich an der Uni, wo ich eigentlich gefühlt den ganzen Tag nur über den Büchern hänge und vielleicht kann ich ein Auslandssemester machen oder ein Praktikum oder dann doch eher was, wo das ein Stück weit mehr vorgegeben ist im Sinne auch, was die Erwartungshaltung angeht. Mhm. Und insofern hat dann im Nachhinein Pforzheim schon ganz gut gepasst.
Das ist ja richtig, so wie du es jetzt beschrieben hast, auch so ein Prozess, auch zu gucken, ne, was kann ich, was will ich, was für Möglichkeiten gibt es, welche Angebote, welche Hochschulen kommen in Frage. Ich kann mich bei mir selber noch erinnern und kenne es auch von vielen Leuten, mit denen ich schon gesprochen habe, dass oft bei der Studienentscheidung, gerade bei Arbeiterkindern, ein Problem war, dass man gar nicht so richtig erfassen konnte, was gibt es alles für Möglichkeiten und Angebote. Hast du irgendwie auch eine Person gehabt, die dich unterstützt hat in diesem ganzen Prozess oder hast du wirklich alleine dann recherchiert und bist losgezogen oder welche Angebote vielleicht auch von Hochschulen hast du da genutzt, um dich auch überhaupt erstmal zu orientieren und dann da anzukommen?
Ich kann mich erinnern, dunkel, ich glaube, es gab irgendwie so ein dickes Pamphlet mit quasi den ganzen Studienstandorten in Deutschland und was so die Studienangebote sind. Das ist so ein dickes Büchlein gewesen. Studienratgeber oder Studienführer oder irgendwie sowas muss das geheißen haben. Und ich glaube, es war noch irgendwie leicht grünlich, dieses Buch oder so. Ich weiß es schon nicht mehr. Das habe ich gewälzt. Und dann darauf basierend die Hochschulen mir im Internet angeguckt. Nun ist das natürlich irgendwie, weiß ich nicht, 2001 habe ich Abi gemacht, ist das natürlich mit dem Internet auch noch eine andere Sache gewesen als heute, muss man fairerweise dazu sagen. Da hat das ja noch alles ewig gedauert, bis sich Seiten aufgebaut haben und so. Und dann habe ich im Endeffekt anhand dessen, wo ich dann gesagt habe, gut, okay, es wird irgendwie BWL oder Wirtschaftswissenschaften mit Sprachen, danach halt geguckt und habe mir dann die Hochschulstandorte angeguckt, damit dann, okay, wie sieht eigentlich das Studium aus, sofern sie halt dann was publiziert haben. Habe mich dann viel schon auch mit meinen Eltern, nicht in dem Sinn besprochen, aber halt auch erzählt, was ich recherchiert habe und was ich gefunden habe, was ich gut finde, was ich weniger gut finde und warum nicht, und dann halt im Freundeskreis. Nun ist es natürlich, wenn man auf dem Gymnasium ist, schon nochmal ein bisschen was anderes, weil im Zweifel studieren 90% oder 95% um einen rum auch, haben in Anführungszeichen, je nachdem, was sie studieren wollen, die gleiche Herausforderung, wie sie sich im Internet zurechtfinden, was sie suchen und so. Und so bin ich im Endeffekt dahin gekommen. Also es ist schon ein, der Prozess ist eher, so wie du auch gesagt hast, schon auch sich selber damit auseinanderzusetzen, was kann ich, wer bin ich, was will ich. Und dann ist es schon auch selbst mit quasi Aufnahmestudium so gewesen, dass meine Eltern immer gesagt haben, ich soll mir keine Sorgen machen, wenn ich feststellen sollte, dass das nichts für mich ist. Naja, dann ziehe ich erstmal wieder zu Hause ein und werde mir im Klaren darüber, was eventuell dann stattdessen für mich ist. Also meine Eltern hatten nie den Druck, weder bei mir noch bei meinem Bruder im Endeffekt uns auferlegt, wir müssen das dann in Anführungszeichen gefälligst auch durchziehen. Ja. Was, glaube ich, von der Erziehung her, dass, also das gibt dir die größtmögliche Sicherheit, um dir auch zu ermöglichen, rauszufinden, was du möchtest. Weil auch das gehört zum Studium dazu, im Endeffekt rauszufinden, wer bin ich, was kann ich und was will ich. Und ob das nun BWL ist, ob das Medizin ist, ob das Psychologie ist oder so, das ist sogar in Anführungszeichen auch wichtig, an den Punkt zu kommen, festzustellen, so, ja, ich habe das Richtige ausgesucht, super. Ich weiß, da sind Fächer dabei, da kriege ich einen Würgereiz, mit denen kann ich einfach nichts anfangen. Ich kann vielleicht auch mit dem Prof nichts anfangen, das gehört auch alles zum Leben dazu. Als im Endeffekt das machen zu müssen, weil man das von zu Hause aus mitkriegt und damit nicht glücklich zu sein. Weil wenn man nicht glücklich damit ist, was man macht, dann kann man auch nicht gut sein. Und am Ende ist es das nachher, worauf es ankommt. Und das ist das, worauf es, glaube ich, in jedem Job ankommt und wo man ja auch Befriedigung findet. Wenn man an der Sache Spaß hat, ist man in der Regel auch gut.
Ich glaube, es ist auch ganz häufig ein Thema, vor allen Dingen für Arbeiterkinder, die eben ins Studium starten und feststellen, es ist vielleicht nicht genau das, was mich glücklich macht oder das, wofür ich jetzt geschaffen bin, die eine große Hemmschwelle haben, ein Studienfach auch nochmal zu wechseln oder das abzubrechen. Das habe ich selbst auch oft bei Kommilitonen bei mir beobachtet. Ich hatte auch das Glück, ich bin ins Studium gestartet und mir hat das Spaß gemacht und gut gefallen. Das andere aber sehr stark das Gefühl hatten, ich scheitere dann, ich versage, wenn ich jetzt dieses Studienfach abbreche. Und ich hatte eher den Eindruck, dass Leute, die aus einer Familie mit einem akademischen Background kommen, viel schneller sagen, na ja, ich entscheide mich nochmal um. Also die das ganz anders mit ganz anderen Begriffen besetzen, so einen Studienwechsel. Und deswegen finde ich es super wichtig, dass du auch nochmal sagst, dass ja, man da erstmal rausfinden muss, passt das zu mir, und dass das sein darf, dass vielleicht auch was mal nicht zu einem passt oder dass es nicht gleich die richtige Entscheidung war. Und umso besser natürlich, wenn man da auch von der Familie oder gerade von den Eltern auch drin bestärkt und unterstützt wird, dass das kein Versagen ist, wenn man mal etwas begonnen hat, was nicht die letzte richtige Entscheidung war. Ne?
Man darf, glaube ich, eins nicht vergessen, und das ist das Wichtige. Scheitern oder auch Versagen ist von der Begrifflichkeit her tatsächlich eher im deutschsprachigen Raum negativ besetzt. Mhm. Guckt man sich das im englischsprachigen Umfeld an, und das zieht sich ja auch nachher durch. Wenn man hier mit seinem Unternehmen zum Beispiel in Deutschland scheitert, dann hast du quasi einen roten Stempel auf und eigentlich kannst du einpacken, salopp formuliert. Das ist in den Staaten oder auch im anglophonen Raum was total anderes. Da wird es auch fast erwartet, in Anführungszeichen, dass du an einer bestimmten Stelle scheiterst, weil das Thema ist, du lernst daraus. Und im Zweifel lernst du durch Scheitern oder auch Fehler machen im Allgemeinen, lernst du mehr, als wenn du per se alles richtig machst. Weil beim Richtigmachen kennst du die Grenzen nicht. Und du kannst im Zweifel die Grenze auch nicht schieben, weil du nicht weißt, wo sie ist. Wenn du scheiterst, weißt du, dass du eine Grenze erreicht hast. Und du kannst in der Retrospektive durchaus ja auch rausfinden, okay, woran hat es gelegen und was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Also nur immer alles richtig machen, du hattest das dazwischen so, ne, dass der Lebenslauf, der hört sich auch so an, so dann durchgaloppiert etc. An gewissen Punkten schon, wobei das immer nicht heißt, dass man nicht auch sich damit auseinandergesetzt hat oder nicht auch gescheitert ist, in Anführungszeichen, oder nicht auch Schwierigkeiten hatte. Ich habe nach dem Masterstudium, es ist Zufall gewesen, das hatte ich ja gesagt, dass ich in Wien angefangen habe bei der RCA. Ich habe davor, ich weiß nicht, sind es 20 Bewerbungen, 40 oder fast 60 Bewerbungen geschrieben. Ich war irgendwann total fertig, weil ich gesagt habe, jetzt bin ich schon hoch ausgebildet, in Anführungszeichen, und Arbeitgeber wissen nichts damit anzufangen. Und das frustriert, logischerweise. Dann ist es aus Versehen in Wien was geworden. So, ich hatte auch ein Assessment Center bei der DB Fernverkehr in Frankfurt, weil ich meine Masterarbeit bei der DB geschrieben habe. Da bin ich auch durchgekommen. Sie hätten mich nehmen müssen, haben mir aber hinterher kein Vertragsangebot zukommen lassen, weil ihnen das Ergebnis meiner Masterarbeit nicht gepasst hat. So, das sind halt alles so Sachen, die liest man logischerweise in dem Lebenslauf jetzt nicht in dem Detail, sind nachher auch ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr relevant. Und trotzdem hat das logischerweise auch Einfluss auf den Charakter. Und auch auf, was habe ich gelernt, wie gehe ich damit auch um? Was habe ich mitgenommen, was habe ich nicht mitgenommen? Und am Ende macht es einen stärker und das ist das Wichtige dabei.
Ja, das meinte ich vorhin auch, ne? Dieses, dass es sich immer so anhört, dann als sei man durchgaloppiert, weil man natürlich in der Zusammenfassung, sage ich mal, hintereinander erzählt, dann ist dies passiert, dann ist das passiert. Und dass es da aber natürlich auch viele Ups und Downs gibt und diese Sachen, so wie wenn ich sage, mein nächster Job war dann XY, dass viele Bewerbungen oder viele Versuche dazwischen lagen, die vielleicht auch nicht geklappt haben, dass man Absagen bekommen hat, dass gehört natürlich auch mit dazu und geht manchmal in so einer Erzählung dann so schnell unter, weil natürlich, wie du sagst, nicht immer alles dann am Ende noch relevant ist für die gesamte Geschichte oder für den Zusammenhang. Ich würde gerne noch mal einmal kurz drauf zurückkommen, dass du ja auch erzählt hast, dass du Stipendiatin warst in deiner Studienzeit. Und das ist für viele ja auch ein wichtiges Thema, weil es auch eng verbunden ist mit dem Thema Finanzierung, was gerade bei Arbeiterkindern natürlich auch immer eines der Top-Themen ist, wenn es ums Studium, den Studieneinstieg, aber auch insgesamt ums Studium geht. Und da ist ein Stipendium natürlich ein wichtiges Thema, aber ja nicht nur um Finanzielles. Zu einem Stipendium, da hängt ja auch oft viel mehr dran, eine Community vielleicht, Menschen, die man trifft. Wie war das für dich? Wie bist du reingekommen oder dazu gekommen, dich überhaupt für das Stipendium zu bewerben? Und wie hast du das auch erlebt, das anzunehmen und Stipendiatin zu sein?
Das war tatsächlich auch ein Zufall. Tatsächlich ist das ein Kommilitone von mir gewesen an der ZU. Der war schon Stipendiat, in unserem Fall bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und hatte irgendwann das vorgeschlagen, ich soll mir das doch mal angucken. So, weil von meinem Charakter, von meinem Geist her und so weiter, könnte er sich das gut vorstellen. Alleine, ehrlicherweise, ich glaube nicht, dass ich auf die Idee gekommen wäre, da überhaupt mal zu gucken, weil ich einen Notendurchschnitt von 2 hatte. Das ist jetzt für mich nicht unbedingt was ich per se als Hochbegabung definieren würde. Weil das ist es ja meistens ein Begabtenstipendium. Hab mir das dann mal angeguckt, jetzt in unserem Fall Friedrich-Naumann-Stiftung. Und von der Geisteshaltung her, von der Art und Weise und auch wie die Stipendiaten in der Stiftung organisiert sind, das ist eine reine Selbstorganisation, etwas unterschiedlich zu den anderen begabten Förderwerken, von denen wir ja 11, 12 haben, 13, doch ein bisschen was anderes. Und dann hat es mir schon von der Geisteshaltung im Gegensatz zu den übrigen, die ja schon auch ein Stück weit jedes Mal an eine politische Richtung geknüpft sind, am meisten zugesagt, sodass ich gesagt habe, gut, kann ich mir tatsächlich vorstellen, schaue ich mal an. Habe mich dann beworben. Das eine ist, natürlich zählen die Noten. Das andere ist aber auch, dass man sich mit kritischen Fragestellungen auseinandersetzen muss. Auch, wer bin ich? Was kann ich, warum bewerbe ich mich, was ist mir wichtig dabei, etc., wo man schon auch ein bisschen überlegen muss. Das ist jetzt nicht nur, Ich schreibe mir meinen Lebenslauf runter und gebe meinen Notenzettel ab und dann wird das schon. Man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, weil sie wollen natürlich auch den Charakter kennenlernen. War dann zum Aufnahmegespräch, also ich wurde in die zweite Runde eingeladen, Aufnahmegespräch, ging glaube ich 90 Minuten, saßen drei Prüfer vor mir. Und das hatte schon seinerzeit, wir haben das in der Zwischenzeit geändert. Ich sage wir, weil ich mittlerweile im Auswahlausschuss sitze, seit fast einem Jahrzehnt, glaube ich jetzt schon. Und seinerzeit, als ich aufgenommen wurde, war das schon ein bisschen ein Gefühl, wie auf einer Anklagebank zu sitzen, muss man tatsächlich sagen. Also man wurde schon ausgefragt oder platt gesagt auseinandergenommen. So. Hatte aber immer den Charakter, man will denjenigen kennenlernen und man möchte sehen, ob der zur Community passt. Jetzt mal abseits der Noten. So, was kann er der Community bringen und was kann er rausziehen? Und dient dieses Stipendium auch seines geistigen Fortkommens? Bin dann aufgenommen worden und ich möchte die Zeit nicht missen und hat, glaube ich, auch grundsätzlich genau das erfüllt, nämlich dem geistigen Fortkommen gedient. Wenn ich mittlerweile im Auswahlausschuss sitze und dann angehende Stipendiaten oder Bewerber dann ja auch fragen, so wie sind Sie zur Friedrich-Naumann-Stiftung gekommen? Und ich dann sage, ja, eher durch Zufall. Und wie war das bei mir damals oder was war das Interessante dabei oder warum haben Sie das gemacht oder warum haben Sie es wertgeschätzt? Ist tatsächlich der Punkt, weil man sich ausprobieren darf in einem geschützten Raum. Dadurch, dass es selbst organisiert ist, es gibt Arbeitskreise, nennen die Stipendiaten das, zu unterschiedlichsten Themen, von Demokratie bis hin zu Bildung, da ist alles dabei, da ist auch Innovation und Umwelt dabei und. Ich habe da eine Arbeitskreisleitung Innovation und Umwelt, also eher technisch, gemacht, also technische Fragestellungen auch, habe ich damit ja nie was am Hut gehabt, ist auch ja nie mein Studienfach oder sonst was gewesen, aber das ist genau das, sich ausprobieren. Sich ausprobieren dürfen und sich ausprobieren sollen und das in einem Raum, wo man für das Ergebnis in dem Sinn nicht negativ bewertet wird. Und ich glaube, das ist das, was wichtig ist, weil nur dann entwickle ich Kreativität und kann auch an mir selber arbeiten, wenn ich sein darf. Und das ist das Wichtige dabei. Und so bin ich im Endeffekt dabei geblieben, auch nach meinem Studium war ich dann Vorstand im VSA, das ist der Verband der Stipendiaten und Altstipendiaten, über x Jahre und bin dann für den Auswahlausschuss vorgeschlagen worden. Ich glaube, es sind jetzt 6 oder 7 Jahre, die ich dabei bin und mache das tatsächlich wahnsinnig gerne. 2-mal im Jahr angehende Stipendiaten auswählen an einem Tag beziehungsweise 2 Tagen. Weil das total spannend ist zu sehen, wer sich bewirbt und wie quasi die Generation auch so gedanklich unterwegs ist.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auf jeden Fall auch eine spannende Aufgabe ist. Und ich würde sagen, auf jeden Fall Aufruf an alle da draußen, die uns zuhören, noch im Studium sind und für die das in Frage kommt, schaut euch mal um, ob vielleicht auch für euch eins der Förderwerke interessant ist und in Frage kommt. Und bei arbeiterkind.de gibt es ja auch viele Angebote, die wir haben, wo es um das Thema Stipendium und Stipendienbewerbung geht. Also wer da noch ein bisschen Support braucht, der kann sich da bei uns auch gerne mal umschauen. Stefanie, die Zeit fliegt schon voran und ich würde gerne noch mal mit dir ein bisschen drüber sprechen, wie du überhaupt zu arbeiterkind.de gekommen bist. Denn da ist ja auch schon ganz, ganz lange eine Verbindung zwischen dir und uns. Und ich habe ja auch eingangs schon erzählt, dass wir im Zuge einer gemeinsamen Veranstaltung auch überhaupt auf die Idee gekommen sind, den Podcast heute zu machen. Erzähl doch noch mal kurz, wie hast du von arbeiterkind.de erfahren? Seit wann bist du dabei und warum engagierst du dich auch dort und findest das unterstützenswert?
Angefangen, wenn ich mich recht erinnere, du sagst es, das ist echt auch schon lange her, ist im Rahmen des Stipendiums gewesen. Da hat Katja ihre Doktorarbeit zugeschrieben oder darüber geschrieben, beziehungsweise ist es entstanden aus ihrer Doktorarbeit heraus und hat im Zuge dessen, glaube ich, die ganzen Förderwerke auch angeschrieben, ob man nicht mitmachen möchte. Das heißt, im Endeffekt da das erste Set auch an Mentoren, Mentorinnen versucht zu rekrutieren, in Anführungszeichen, die aus Arbeiterverhältnissen kommen. Und so im Endeffekt bin ich dazugekommen. Auch das war tatsächlich eher Zufall, beziehungsweise im Endeffekt Arbeiterkind kennengelernt seit dem Anfang ein Stück weit. Zwischendurch ein bisschen aus den Augen verloren, war am Standort Hamburg hier eine Zeit auch aktiv und dann wurde es mit dem Job intensiver und dann ist es auch dazwischen ein bisschen weniger geworden und jetzt wieder ein bisschen mehr.
Ja, sehr schön, auf jeden Fall immer toll zu hören, auch wenn Leute schon lange dabei sind und auch so ein bisschen die Geschichte und den Werdegang von Arbeiterkind, die ihr begleitet haben und was sich da entwickelt hat. Und ich glaube, das gehört wie an so vielen Stellen auch bei uns, bei vielen Leuten dazu, dass man auch mal mehr und mal weniger aktiv ist vielleicht oder mal mehr und mal weniger Kontakt hat, was ja auch gar nicht so schlimm ist, aber schön, wenn die Wege auch immer wieder zusammenführen. Du bist ja jetzt auch bei uns angemeldet als Berufseinstiegsmentorin, also hier auch nochmal an alle, die uns zuhören und denken, wow, was die Stefanie erzählt hat, was die gemacht hat, das passt gut zu mir, das interessiert mich und wenn die Stefanie meine Mentorin wäre, das wäre ja super cool, dann könnt ihr natürlich euch auch gerne melden und euch auf jeden Fall anmelden bei unserem Berufseinstiegsmentoring, das ist ja kostenlos für alle und ihr findet auf www.arbeiterkind.de da auch alle Informationen, um euch als Mentee zum Beispiel anzumelden und vielleicht dann mit Stefanie gematcht zu werden. Das ist ja im Rahmen deines ehrenamtlichen Engagements auch durchaus möglich.
Auf jeden Fall, sehr gerne.
Stefanie, wenn du jetzt nochmal so zurückguckst, bevor wir hier zum Ende kommen, du hast ja auch ganz am Anfang erzählt, dass deine Eltern auch immer unterstützt haben, zu sagen, du sollst machen, was dich glücklich macht, was für dich das Richtige ist. Du bist heute selber ja auch Mama und vielleicht auch aus der Perspektive, was würdest du anderen jetzt mitgeben, wenn sie auf dem Weg noch in der Schule, vielleicht ins Studium sind, noch nicht genau wissen, wo soll es hingehen, wie finde ich überhaupt das Richtige für mich? Hättest du da noch irgendwie ein Tipp oder was, wo du sagst, das ist mir auf jeden Fall wichtig, jungen Leuten auch nochmal an die Hand zu geben, die noch vor all diesen ganzen Entscheidungen stehen?
Ich glaube, das Wichtigste oder das als Tipp, das definitiv nicht als Riesenberg zu sehen, den ich auf einmal erklimmen muss. Das ist ein Weg. Manchmal ist er länger, manchmal ist er kürzer. Manchmal hat er Abzweigungen, wo man sich nicht so ganz sicher ist, nehme ich die richtige oder nicht. Das weiß man in der Regel auch erst, wenn man auf dem Weg ist oder wenn man eine andere Abzweigung genommen hat, dass die andere vielleicht eher weniger was war. Sich ausprobieren, keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Wir haben in Deutschland nicht unbedingt eine Fehlerkultur. Das muss man schon auch wissen. Ist aber, glaube ich, wichtig, keine Angst zu haben. Gerne Gespräche suchen. Sei es im Freundeskreis oder auch wenn man für sich feststellt, der Freundeskreis ist es vielleicht nicht, um das eine oder andere zu diskutieren, sich auf den Weg zu machen, jemanden zu finden, mit dem man das eine oder andere diskutieren kann. Und ich glaube, das Arbeiterkind und das Mentoring durchaus eine gute Sache, weil ich kann ja auch mit einem Mentor andere Themen besprechen, das darf man ja auch nicht vergessen. Das muss ja nicht zwangsläufig um einen Berufseinstieg gehen. Ich sehe für mich das Mentoring oder das Coaching schon auch so, dass ich auch andere Probleme im Zweifel besprechen kann. Hier, hast du das und das schon mal gehabt oder ich habe das und das, wie würdest du das machen? Oder die und die Herausforderung, sehe ich irgendeine Tür nicht, die vielleicht da ist? Und manchmal hilft auch seine Gedanken aufschreiben. Und sie sich dann ein paar Tage später nochmal anzugucken. Und im Zweifel auch unter Entscheidungen nicht unter Zeitdruck zu treffen. Also nicht quasi gleich sofort innerhalb der nächsten 5 Minuten, sondern auch mal drüber zu schlafen. Oder auch 2 Tage drüber zu schlafen.
Ja, auf jeden Fall gute Tipps und ich finde auch eigentlich ein schöner Abschluss, nochmal zu sagen, es gibt viele Möglichkeiten, sich da gut aufzustellen und dass arbeiterkind.de auch eine gute Anlaufstelle ist, um genau diesen Austausch und diese Begleitung vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit da zu finden, sei es in einem Berufseinstiegsmentoring oder eben auch einfach so in Kontakt mit all den Leuten, die in unserer Community unterwegs sind, bei uns im Netzwerk unterwegs sind und ja genau mit denen, mit der Absicht, andere auch zu unterstützen und sich gegenseitig irgendwie Tipps zu geben, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Stefanie, es gibt noch so viele Sachen, über die wir reden könnten, aber wir sind schon am Ende angekommen und ich fand es super spannend und ich danke dir sehr, dass du heute die Zeit hattest und uns ein bisschen einen Einblick gegeben hast in deinen Studienverlauf, in dein Berufsleben und in die Entscheidungen, die du in dieser Zeit getroffen hast. Und ich bin mir sicher, dass das an vielen Stellen wieder für die Leute, die uns zugehört haben, auch eine Inspiration sein konnte. Und ja, danke, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke gleichfalls.